David!
Robert, hallo.
So, wir haben jetzt ein großes Problem.
Wieso?
Naja, wir verlieren jetzt vielleicht alle unsere weiblichen Zuhörer langsam.
Die sind doch immer noch wegen dir da, Robert.
Nee, du bist jetzt verheiratet. Ich bin schon lange verheiratet. Das ist jetzt durch.
Die Nummer ist durch, ja. Ja, wir haben letzte Woche ausfallen lassen, weil es dann wieder erwarten doch zu stressig wurde. Da kamen dann noch ein paar andere Sachen dazu. Deswegen Entschuldigung, dass wir letzte Woche nicht über Bad Boys geredet haben. Ich habe tatsächlich noch ein Video in zwischen meiner Hochzeit reingeschoben und der Hochzeitsfeier.
Und das war gut? War die richtige Entscheidung?
Nee, würde ich nicht sagen. Es hat nur stressiger gemacht. Aber ich halte das dann auch wirklich nicht aus, eine Woche dann gar nichts zu machen. Dann dachte ich so, nee, komm, eine Just-Watch-Folge kriegst du auch noch hin. Hab dann mehrfach angesetzt, irgendwo zwischen Hochzeitsvorbereitungen und Nachwehen und Party, die dann ja am nächsten Tag kam, habe ich das dann noch hochgeladen und war dann aber stolz. Also es fühlt sich dann in dem Moment gut an und hinterher denkt man, warum macht man das eigentlich? Aber man macht es, um die Leute zu informieren, ja, die zu Hause sitzen und sagen, okay, jetzt weiß ich, ob ich in Bad Boys gehen soll oder nicht oder ob ich mir Star Wars The Acolyte angucken soll. Hast du das überhaupt gesehen?
Nee, ich bin bei diesem Star Wars Thema gefühlt jetzt seit einer ganzen Weile raus, weil ich habe das Gefühl, da kommt eine Serie, noch eine Serie und keine sorgt irgendwie für einen richtigen Hype bei den Fans, dass ich das Gefühl habe, noch Wochen oder Monate später was davon zu hören. Bei The Acolyte habe ich nur dieses Interview gesehen, wo er sagt, dass Anakin Skywalker den Todesstern zerstört hätte und alle sich so an den Kopf fassen, dass die Hauptdarsteller oder der Hauptdarsteller, wenn er das überhaupt ist, keinen richtigen Plan hat von Star Wars. Also sorgt der so ein bisschen für Empörung. Und ansonsten habe ich gar keinen Impact von dieser Serie mitbekommen. Kann das sein, dass das auch nicht grundlos ist?
Ist nicht grundlos, kann ich ja gleich erzählen. Wir haben heute einiges aufzuholen. Das erstmal, ich werde heute über einen Netflix-Film sprechen, wo alle schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Es geht nämlich um Haie. Und als frisch verheirateter Mann habe ich gedacht, so, weiß nicht, was es damit zu tun hat, aber wir reden heute über Haie und deswegen habe ich ein Hai-Quiz dabei, Robert. Du liebst
bei
es.
Haien bin ich gut, bei ja, Haien ja. bin ich gut. Ich liebe Tiere, ich finde Haie ganz gut. Mhm. Ich habe sehr viele Trash-Hai-Filme gesehen in meinem Leben.
Ich dachte jetzt auch schon mal zehnmal aus der Hüfte so ein paar auf, die dir direkt einfallen, weil ich weiß,
Filme
dass
mit
du so,
Haien generell?
Genau, ich weiß, dass du so Sachen wie Sandsharks gesehen
hast. Warte, lass mich das doch machen. Du hast mich da jetzt schon gefragt. Ja. Also, Sharknado 1 bis 6 natürlich, ja. Dann hätten wir Two-Headed Shark und Three-Headed Shark. Wir hätten Sand Sharks. Wir hätten Ghost Shark. Wir hätten Bait. Wir hätten, also Bait 3D, glaube ich, hieß der ja danach, wo dieser Supermarkt da überschwemmt ist. Wir hätten Ice Sharks. Wir hätten Avalanche Sharks. Gibt es.
Was?
Und dann mal bei ernsthaften Haifilmen natürlich der Weiße Hai und ich glaube auch seine komischen Fortsetzungen, die es da gab. Bait habe ich schon gesagt. Dann hier Shallow. Hieß ja Shallow mit The Shallows ist ein Hai-Film. Dann hätten wir natürlich einen richtig guten Open Water 1 und Open Water 2 fand ich auch gar nicht so schlecht. Wo sind noch Haie? Ein bisschen Hai ist, glaube ich, auch in Life of Pi drin. Obwohl, das ist doch, ist da ein Hai, der da rumschwimmt? Weiß ich nicht.
Okay. Ich glaube, alle haben es verstanden. Du weißt Bescheid. Deswegen würde ich sagen, ich habe jetzt mal hier Filme. Ich habe jetzt schon ein paar, die ersetze ich jetzt mal, weil ich habe nämlich schon ein paar gehört, die ich hier in meiner Liste habe, wo ich dachte, das klingt ja so obskur, das kenne ich gar nicht. Aber es ist easy, weil ich habe eine Liste gefunden mit
Sharktopus habe ich vergessen. Sharktopus ist auch richtig geil.
Mit 200 Haifilmen. Also ich glaube, es gibt kein Tier, das so häufig filmisch verarbeitet wird.
Hai-Alarm am Müggelsee. Entschuldigung.
Es gibt kein Tier, was so oft verarbeitet wurde. Ich frage dich jetzt.
So gut noch The Mac 1 und 2. Entschuldigung.
Robert.
Ja,
Hai-Alarm am Wörthersee.
Nein, das ist am Müggelsee.
Ja, es gibt aber noch ein anderes, ne? Weißt du?
Am Wörthersee? Ja, ich hatte so eine Kampagne dieses Jahr für den Wörthersee.
Nee.
Gab es den Film Hai-Alarm am Wörthersee? Nein.
Den gab es nicht, aber es gibt noch einen anderen. Du hast jetzt Hai-Alarm am Müggelsee genannt, aber es
am
gibt...
Am Mallorca oder sowas?
Genau, Hai-Alarm auf Mallorca war, glaube ich, sogar der erste Teil. Okay.
Ich fühle mich diesmal richtig im
Thema. Du bist drin, ja. Ich habe noch einen. Five Headed Shark Attack.
Also, das Ende von Two-Headed Shark ist ja wie drei blonde Frauen auf dem Wasserski fahren, da kommt so ein Three-Headed Shark. Mhm. Aber ich habe das nicht verfolgt, ob die diese Reihe so weit gemacht haben. Ich würde sagen, die haben erstmal, ich habe nicht mal von Four-Headed Shark gehört, deswegen sage ich nein.
Doch.
Aber die laufen, ja?
Ja, ist es gibt Two-Headed Shark Attack, Three-Headed Shark Attack und dann abstruserweise überspringen sie den Vierer und machen Five-Headed Shark Attack.
Das ist wie Kartoffelsalat, wo der dritte Teil kam nach dem ersten.
Ja, ja. So, jetzt kommt ein Titel, den ich sehr fantastisch finde. Raiders of the Lost Shark.
Raiders of the Lost Shark. Ey, in dieser Trash-Welt. Übrigens, ganz kurz eingeworfen, nächste Woche, David, du hast es jetzt mit Eve beschlossen, werden wir Velocipastor besprechen.
Ja.
Wo wir bei Trash-Filmen sind. Das ist ganz groß auf meiner Liste.
Gerne, machen wir. Den habe ich jetzt schon, der ist schon in der Corona-Zeit tatsächlich rausgekommen.
2018, ich glaube schon vorher.
Ja, ja, also den gibt es schon eine ganze
Weile. Und darf ich noch eine Zwischenfrage stellen?
Ja.
Wollen wir nächste Woche mal über Beetlejuice reden, als Vorbereitung auf Beetlejuice 2?
Ja, wie kommst du da drauf? Wirst du
ich habe mir den auf die Watchlist nochmal gepackt. Ich bin so jetzt im Vorbereitungsmodus, weil nicht so viel kommt, wollte ich mal schon mal anfragen.
Okay, ich habe den ewig nicht gesehen. Raiders of the Lost Shark. So,
Raiders of the Lost Shark, ja, das kann genauso ja wie nein sagen. Ich sag, warte mal, da du den Titel jetzt so fantastisch fandest, bist du entweder richtig arschig und feierst dich selbst für einen ausgedachten Titel, aber ich denke nicht. Ich denke, den Film gibt's wirklich.
2015 ist er rausgekommen, hat eine schmackhafte 1,8 bei IMDb. Und ich glaube, so geht's den meisten Filmen, die auf der Liste sind. Mörderhaie greifen an.
Nee, den gibt's nicht, weil die machen keine deutschen Versionen von den Trash-Filmen, keinen deutschen Titel.
Ja, 1975 ist der rausgekommen.
Scheiße, gibt's wirklich?
Ja, Mörderhaie greifen an, hieß im Original Shark's Treasure. Wieder was gelernt, Robert. Ozark Shark.
Also in den Ozarks, das sind doch so Sümpfe und eigentlich können in den Sümpfen, na, es gibt Mangrovenhaie. Doch, doch, es gibt Haie, die in Mangroven unterwegs sind.
Ja.
Ja, doch, ist doch ein ganz gutes Setting, gibt's, sage ich.
Es gibt Ozark Shark, es gibt auch Swamp Shark. Was ich jetzt von dir wissen möchte, ist, du hast ja vorhin Ice Shark genannt, aber gibt es auch Snow Sharks?
Ja, ja, den habe ich sogar gesehen.
Ja?
Ja.
Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Möchtest du uns alle aufklären?
Ich weiß das nicht mehr. Warte mal. Was war der erste? Ice Shark, Snow Shark? Ich glaube, das sind einfach wirklich Haie, die so Skifahrer fressen und so.
Ja. Zombie Shark.
Ja, habe ich auch gesehen, gibt's. Ja.
Toxic Shark.
Kenne ich nicht, ich sag nein.
Gibt's. Ja. Und Planet of the Sharks.
Na, das wär's doch. Ja, gibt's.
Gibt's auch, ja. Also
hast du dir überhaupt einen ausgedacht?
Habe ich mir einen ausgedacht? Ja, High Alarm am Wörthersee habe ich mir ausgedacht.
Ja.
Und sonst nichts. Ich dachte, das ist so absurd. Also ich wäre auf keinen gekommen. Aber du bist bei Haien ja bestens
bei was?
Bestimmt.
Bei was? Bei was bin ich?
Bei Haien.
Bei Haien. Verstehst du Wortwitz? Okay, na egal.
Ich verstehe den, ja.
Ja, okay. Gut.
So, Robert, ich möchte auch noch mal kurz sagen, es gab meinen Lieblingsmoment auf der Hochzeit. Wir waren auf der Hochzeitsfeier und ich möchte alle daran teilhaben lassen. Und wir haben Musik angemacht und dann sagte Robert irgendwann, ey, können wir die Musik nicht mal leiser machen? Ich kann mir hier überhaupt nicht unterhalten. Und ich dachte so, es war sehr lustig. Das ist so, das ist Robert.
Was war denn so schlimm daran? Ich habe mich einfach weiter weggesetzt. Und die anderen haben sich dazugesetzt, weil sie unterhalten wollten. Es gab die drüben getrunken und getanzt haben und die einfach Lust hatten zu quatschen.
Und möchte ich mal hier für alle sagen, so, wir reden ja nicht viel, allzu viel über Privates, und jetzt haben wir es immer nur angekündigt. Das waren die beiden schönsten Tage meines Lebens. Auch, weil all die Leute da waren, die da waren, unter anderem du und deine Frau, und das hat mich irre glücklich gemacht. Deswegen letzte Woche war nicht an Podcast zu denken. Seht es uns nach, aber jetzt werde ich auch wahrscheinlich erstmal nicht mehr heiraten. Wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen. Deswegen sage ich jetzt hier einfach mal.
Schweineglücklich. Das ist gut.
Soweit. Sind wir beide. Damit herzlich willkommen.
Zu zwei Verheiratete wie Pech.
Genau, wie und Pech und Schwafel.
So, wir haben ein bisschen was nachzuholen. Wir haben ein bisschen was vor der Brust. Ein paar Überraschungen, wie ich finde, auch dabei. Und ich denke heute sehr viele oder einige Filme, wo wir auch arg auseinanderliegen werden. Also eigentlich gefühlt durch die Bank weg. Treffen wir heute, glaube ich, nicht die gleichen Töne.
Ich glaube auch, ich weiß jetzt nur nicht, ich würde sagen, wir holen mal erstmal Bad Boys nach, den sind wir euch noch schuldig. Obwohl ich ehrlich gesagt schon an einem Punkt bin, wo ich schon nicht mehr wirklich weiß, worum es ging.
Soll ich dir erzählen?
Ja, bitte.
Ja, also Mike Laurie, also Will Smith und Marcus Burnett sind wieder zurück, David. Und dieses Mal hat der eine eine Nahtoderfahrung und glaubt fortan, er könnte nicht sterben. Während der andere mehr oder weniger zu seinem inneren Ich erlangt, was ganz schlecht dargestellt wird über Panikattacken, als die beiden versuchen wollen, den Ruf ihres verstorbenen Chefs zu rehabilitieren, der sich auf einmal in einem Korruptionsskandal wiederfindet und quasi aus dem Jenseits noch Nachrichten schickt, damit Mike und Marcus versuchen, einen Fall aufzuklären. Dabei werden sie aber zu Gejagten und drohen selber in Haft zu geraten und müssen sich deswegen mit alten Weggefährten aus dem Vorgängerfilm unter anderem zusammenschließen. Und das ergibt eine actionreiche, bunte Jagd quer durch Florida.
Schreibst du diese Texte selbst?
Nein.
Nee?
Okay. Ich weiß das. Ich weiß, ich schreibe mir so Stichpunkte und dann, wenn wir uns vorbereiten oder ich mich hier loslegen, weiß ich ja, dass das ein bisschen auf mich abfällt und dann versuche ich nochmal das in der Kürze der Würze zusammenzufassen.
Ja, weil die klingen so wie früher, also erstmal so Werbetexte, aber auch so diese Texte, die früher in der TV-Spielfilm das so beschrieben haben. Und dann tun sie sich zusammen mit alten Weggefährten, aber vielleicht auch alten Gegnern.
Na, was ich dabei machen will, immer wenn ich meine eigenen Reviews mache und am Anfang wiedergebe, worum es darin geht, versuche ich da eigentlich noch nicht so viel Wertung reinzulegen, damit die Leute zumindest dann bis dahin sagen können, ach, das finde ich ja nicht uninteressant. So, und dann beginnt der Part, wo ich sage, ey, so war es jetzt für mich oder das und das funktioniert oder funktioniert nicht.
Dann aber sag mal, wie es für dich war. Ich glaube, hier sind wir uns halbwegs einig, ne? Nee,
ja,
wobei, du hast 3 Sterne gegeben.
Von mir der 5 Punkte insgesamt bekommen. Ja, ich habe dem so in seiner Action und weil es gibt da 1, 2 wirklich gute Sequenzen. Es gibt da diese Home-Invasion-Szene, die ich ehrlicherweise richtig gut fand. Also erstmal, die Chemie zwischen Will Smith und Martin Lawrence funktioniert wahrscheinlich für die Leute, die dieses Franchise lieben, weil ich war auf der Premiere mit meinem Bruder und für den, der ist 9 Jahre älter, gilt so Top Gun und Bad Boys. Das waren so die Filme seiner Kindheit. Und ich glaube, die Leute holt das ab, die schon den dritten Teil mochten von diesen gleichen Regisseuren. Es ist eine ganze Menge Action, die in Bad Boys 4 aber ehrlicherweise an die Jüngeren in erster Linie herangetragen wird. Du merkst, die kommen jetzt langsam in so das Alter, wo sie nicht mehr eine Physis haben. Martin Lawrence ohnehin nicht. Und dann ist es so eine Geschichte, die so sehr absurd und sehr albern ist und über 115 Minuten sich aber so weit zieht, dass es sich wie 2 Filme anfühlt. Ich persönlich finde aber immer noch, dass da eine Chemie zwischen Lawrence und Smith ist, der ich gerne zusehe, die ich irgendwie so aus meinen Kindheitstagen noch kenne. Und das ist was für mich irgendwie so albern, aber unterhaltsam ist und ich ganz gut mag. Und es gibt dann eben ein paar, 2, 3 Action-Sequenzen, die ich richtig gut fand. Aber darüber hinaus ist es eben eine sehr hanebüchende Geschichte, der extrem vorhersehbar ist, wo ich einzig und allein noch die Besetzung von Eric Dane mag, weil der spielt so einen extrem eindimensionalen Bösewicht, der überall austauschbar wäre, aber Eric Danes Gesicht alleine, finde ich, packt dem da immer noch irgendwas rein. Ich liebe den seit Euphoria, ich weiß nicht, ob du den sonst auf dem Schirm hast. Für mich ist das genau das, was die meisten wahrscheinlich als Breitband-Unterhaltungskino bezeichnen würden. Gehst du rein, hast du Spaß und eine Woche später weißt du nicht mehr viel über diesen Film. Das ist für mich noch in Ordnung, wenn ich ehrlich bin, aber wir hatten eine lange Diskussion, David und ich danach, über Blockbuster und was die neue in Anführungszeichen Blockbuster-Qualität im Grunde ist. Und ich glaube, das war so für dich auch ein Knackpunktfilm, der dich, ich will nicht sagen gebrochen hat, aber der schon ein Punch nochmal in die Magengrube war.
Ja, ja, ich bin nach Hause gekommen wirklich und dachte so, also gerade war ja am Publikum dann auch alle feiern. Wir hatten vor 2 Folgen drüber gesprochen oder letzte Folge, das war dann, wo ich auch gerade die Atlas-Kritik hochgeladen hatte und dachte so, das ist krass, also irgendwie verstehe ich gerade nicht mehr, wie ich da auch reinkomme, ne? Ich habe dann wirklich dann das Gefühl, ob ich überhaupt noch der Richtige dafür bin, weil wenn man ehrlich ist, so diese ganzen Blockbuster-Filme, die jetzt aktuell rauskommen, wenn da jemand Jüngeres diese Filme besprechen würde, vielleicht wären die dann alle positiv. Aber wenn ich durch die Bank so gucke, die anderen YouTuber, da sieht's ja jetzt auch nicht großartig anders aus. Deswegen, also so ganz alleine stehe ich auch nicht da. Aber bei Bad Boys habe ich voll gemerkt, dass die Qualität der Blockbuster insgesamt stark gesunken ist. Ich würde nächste Woche auch gerne mal, das haben wir letztes Jahr auch gemacht, da haben wir so eine Folge gemacht, wo wir mal das Halbjahr haben Revue passieren lassen und mal geguckt haben, wie ist der Stand gerade, was floppt gerade, was hat sich so aus dem Streikjahr letztes Jahr ergeben, weil es ist schon, sind ein paar Erkenntnisse zu ziehen, die sich auch an den Kinokassen bemerkbar machen. Und ich finde halt eben auch, dass die Qualität weiter und weiter sinkt. Und das sieht man an sowas wie Bad Boys. Das ist noch nie eine Reihe gewesen, die mich abgeholt hat. Gerade der zweite Teil ist zum Beispiel gar nicht meins. Er sieht noch am meisten nach Hochglanz aus, aber dieser vierte Teil, der macht jetzt nicht viel anders. Das heißt, wenn man die Vorhergänger nicht mochte, dann wird man jetzt hier auch nicht reinkommen. Mein Problem war am ehesten, dass sie dieses Miteinander der beiden, dass sie das noch mal mehr verwässert haben. Der Vorgänger, der dritte Teil, den ja viele nicht so sehr mögen, der war da auch schon schwierig, wie ich finde. Aber das ist alles so ganz anders als der erste Teil noch. Ich weiß nicht, ob du dich an den allerersten noch erinnerst. Da sind die beiden zwar auch schon frotzelig miteinander, aber irgendwie hatte der noch so eine gewisse Ernsthaftigkeit. Den konnte man so als Cop-Thriller noch voll nehmen. Und dieser dritte Teil jetzt, der vierte Teil, da sind die beiden ja dann nur noch im Spinner-Modus. Ja, jetzt im vierten Teil ist Martin Lawrence halt durch diese komische spirituelle Nummer, die damit reingekommen ist, wo er immer wieder in Szenen, wo die beiden unter Beschuss geraten oder wo eigentlich gerade Stress entstanden ist, sagt Martin Lawrence dann, hey Will, wie heißt deine Mike? Ich kann nicht sterben, aber ich werde auf dich aufpassen. Und dann entstehen da immer wieder so Gespräche, die keine Pointe haben und die nicht zum Punkt kommen und die immer wieder die für mich auch die Action zerrissen haben. Deswegen finde ich, der dritte Teil hat das ja schon vorgemacht, der ist noch überdrehter geworden und dieser vierte ist jetzt nur noch Comic. Der hat so gar nicht mehr diese Ernsthaftigkeit und das fehlt mir in der Reihe jetzt schon merklich, ist mir aufgefallen. Und die Action fand ich ehrlich gesagt enttäuschend.
Echt, ich fand so ein paar Kameraeinstellungen, weil diese beiden Regisseure, die ja da quasi als riesen Filmfans rein sind und die sie ja bei DC damit, was war das, Bad Girl, Bad Woman? Genau, Bad Girl, den Film, den sie nicht gebracht haben, aber die ja mit Rebel auch zwischendurch einen, wie wir fanden, ja recht guten Film abgeliefert haben. So ein paar Einstellungen wie diese POV-Pistolennummer fand ich ganz nett und wie gesagt, diese ganze Home-Invasion-Szene fand ich ehrlicherweise auch gut und eine Figur, wo ich jetzt nicht so sehr spoilern wollte, die ein Wiederkehrer ist, hat auch noch, finde ich, eine nicht schlechte Action-Sequenz. Jetzt natürlich alles nicht auf einem Niveau von einem John Wick, aber ich fand schon überdurchschnittlich.
Ja, ja.
Ja, aber trotzdem in der Masse ist es dann einfach zu viel. Der Film ist deutlich zu lang. Dafür hat er nichts zu erzählen. Ja, ja.
Es ist halt einfach so, es kommen halt immer wieder diese Filme raus, bei denen ich denke so, ja, die Blockbuster sind immer so zwischen ja, geht schon klar oder ey, mit vier Bierchen ist das schon irgendwie zu ertragen. Du hast es so selten, dass dich das so umhaut. Klar, wir hatten dieses Jahr Dune 2, aber Dune 2 haut ja auch deswegen so rein, weil es einer der Ausnahme-Blockbuster ist. Für viele war Furiosa jetzt nochmal deutlich besser, als wir das empfunden haben. Aber Furiosa ist gefloppt. Man kann davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich keinen Mad Max-Film mehr bekommen. Und ist ja nun auch wirklich so eine Ausnahmeerscheinung, schon allein deswegen, weil George Miller gefühlt nur alle 15 Jahre mal so einen Film macht. Und irgendwie, also wenn der Denis Villeneuve nicht existieren würde und jetzt nicht zufällig George Miller mal wieder mit einem Film fertig geworden wäre, dann wäre das bisher ein ganz, ganz maues Jahr gewesen, wie ich finde. Und das ist dann als...
Ja, Planet der Affen kann man noch
rausheben. Ja, aber das ist den würde ich schon auf so eine Stufe stellen. Bei dem hat man auch schon stark gemerkt, so, ja, irgendwie wisst ihr nicht so richtig, wohin. Ne? Das ist jetzt der Auftakt für eine neue Trilogie, aber so richtig eigene Fußstapfen hat er nicht hinterlassen, hatten wir ja auch gesagt. Es ist echt ermüdend, finde ich, dann auch als Filmkritiker, dann bekommst du dann alle zwei Wochen diese Filme vorgesetzt, wo du denkst so, ey, macht das überhaupt noch Sinn, sich vor die Kamera zu stellen und immer wieder zu sagen, ja, weiß ich nicht. So, deswegen, das nervt. Ihr könnt es aber selber herausfinden. Bad Boys Ride or Die ist jetzt im Kino. Ich glaube, es ist ganz easy zu sagen, Fans gehen da rein. Mir hat auch ein Freund von mir geschrieben, der meinte, und wie fand's den? Ich so, schrecklich. Also ja, ich war total begeistert als Fan der Reihe. Dementsprechend ist es da, glaube ich, ganz easy.
Ja, man muss dem Film ja wirklich sagen, der hat ein starkes Tracking. Der ist gut reingestartet in den USA. Also beziehungsweise okay, 105 Millionen zum Startwochenende, es ist nicht schlecht und wird vielleicht bestimmt auch reichen, dass die wiederkehren und Will Smith kann vieles gebrauchen, was ihm positive Schlagzeilen bringt. Also würde mich nicht wundern, wenn da ein fünfter Teil kommt.
Ja, das wundert mich jetzt nicht, dass der erfolgreich ist, aber die Leute, wir haben es ja letztes Mal schon besprochen, sind auch dabei, ihm zu verzeihen. Lass mich dir noch kurz von Star Wars Acolyte erzählen, weil das können wir ganz schnell abhaken. Guck's nicht.
Mhm. Wie viele Episoden gibt's da? Ja, ich habe gerade auch, ich hatte es gerade mal an auf IMDb und das hat ja irgendwie einen Rating von 4,3.
Ja.
Bei 26.000 Votes, also da müssen ja Fans wirklich enttäuscht sein.
Also ich habe dieses Hin und Her im Vorfeld nicht ganz mitbekommen. Ich hatte bei Cinema Strikes Back ein Video gesehen und da haben sie es so ein bisschen erklärt. Und da dachte ich so, okay, jemand hat was, hat sich versprochen oder was falsch ausgesprochen. Gut, er hat es wohl zweimal gemacht. Also er weiß es wohl wirklich nicht, wer den Todesstern hat explodieren lassen. Aber ehrlich gesagt, who cares? Er ist ein Schauspieler, ist für den ein Auftrag. Ist doch scheißegal, ob der alle Star Wars Filme gesehen hat. Ich habe aber eher das Gefühl, dass die Macher im Hintergrund dass die entweder zu viel Star Wars gesehen haben oder eben noch gar nichts, weil das hier wirkt so wie, ey, wir haben ganz viele Bilder von Star Wars gesehen und kennen auch diese ganzen Szenen und diese einzelnen Elemente, wie zum Beispiel der Hauptcharakter hat immer einen lustigen Roboter, der macht piep, 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 piep. Und in diesem Fall ist es so ein, sieht so aus wie so ein Tablet, was ich zusammenklappen kann, was dann der beste Freund oder der Androide ist. Und so zieht sich das durch. So, das geht vom Bildaufbau der immer noch sehr hässlichen Hintergründe, die diese Disney Plus Serien für Star Wars haben, wo dann immer diese, ich finde das Staging und das Blocking in den Star Wars Filmen ja schon furchtbar. Es gibt ja auch immer noch diese Bildüberblenden, die ich bei Star Wars schon immer gehasst habe, die George Lucas ja mal eingebaut hat, weil er an diese alten Serials aus den 30ern und 40ern, hauptsächlich von Flash Gordon, anknüpfen wollte. Und irgendwie hat in den Jahrzehnten danach keiner daran gedacht, so dass das mittlerweile halt einfach veraltet ist und dass man das nicht mehr, klar kann man aus Nostalgie machen, aber dadurch wird halt so die ikonische Bildsprache und all die Elemente immer gleich bedient, aber eigene Geschichten werden nicht mehr erzählt. Und nach diesen zwei Folgen, Robert, wenn du mich jetzt fragen würdest, worum geht's eigentlich und was ist so der...
Worum geht's eigentlich? Und was
ist so der... Am Anfang passiert ein Mord. Carrie Ann Moss wird nämlich ermordet. Die ist ja groß auf dem Plakat drauf, aber ich sag dir, ist zu Unrecht. Und dann ist das so ein, ja, ich würde nicht mehr Whodunit sagen, weil es nie spannend ist in diesen ersten Folgen, sondern es wird dann versucht zu erklären, was geht hier vor. Und krass, Robert, ich habe mich selten so sehr konzentrieren müssen, mit den Augen und den Ohren auf dem Bildschirm zu bleiben, weil ich immer wieder also es war wirklich wie, als hätte jemand ein Schlaflied gesungen und ich würde damit kämpfen, nicht wegzupennen. Der Acolyte ist hochgradig öde. Und also ich gucke da gar nicht weiter. Also es ist unser Run, was Disney Plus Serien angeht. Du guckst sie mittlerweile schon gar nicht mehr. Ich tue es mir immer noch an, aber immer nur so diese ersten beiden Folgen und danach denke ich so, nee.
Ey, wenn es was Gutes ist, ich meine, Shogun war ja mich immer richtig stark, aber das ist ja FX und wird nur auf Disney Plus gezeigt, so. Ey, wenn was für Aufsehen sorgt, dann bin ich gerne dabei, aber nicht mehr. Alles dafür ist der Nachschub viel da. Und da muss ich auch sagen, nächste Woche startet House of the Dragon, Serie, auf die ich mich wahnsinnig freue. Und wenn es dann eben so Knaller gibt, Boys, genau. Und dein Dark Matter will ich auch noch weiter gucken. Und da habe ich dann auch schon genug. Und dementsprechend muss ich nicht unbedingt alles mitmachen. Vor allem, wenn es dann anscheinend so eine Zeitverschwendung ist und ich ohnehin in der Star Wars-Welt nicht so wahnsinnig verankert bin. Wollen wir mal über einen Film reden, auf den ich mich gefreut habe nach den Trailern. Der heißt They See You bzw. The Watchers im Original. Die Tochter von M. Night Shyamalan ist Shayna Shyamalan, durfte, nachdem sie in der Serie von Papa Regie geführt hat, jetzt selbst einen Kinofilm machen, macht ihr Spielfilmdebüt mit Dakota Fanning in der Hauptrolle. Die spielt eine Frau Ende 20, die sich mit ihrem Auto in einem Wald verfährt im Westen von Irland. Und dieser Wald, der ist auf Karten nicht eingezeichnet und technische Geräte, sobald man eine gewisse Grenze überschreitet, funktionieren nicht. Das heißt, ihr Handy geht aus, ihr Auto bleibt stecken und während sie durch diesen Wald irrt, trifft sie auf eine Frau, die sagt, komm, schnell! Hier lang, sonst holen sie uns, komm schon. Und deswegen rennt sie mit der in den Bunker, wo sie auf noch zwei weitere Fremde trifft. Und da wird ihr gesagt, nachts muss man sich vor eine Scheibe stellen, das ist ein halbdurchlässiger Spiegel, da sieht man sich selbst, aber von außen gucken einem Wesen oder Kreaturen, die in diesem Wald leben, zu. Und während man selbst sich selbst sieht und am Tage kann man raus, man schafft es aber nicht aus diesem Wald raus, weil man es quasi nicht weit genug schafft, um tatsächlich zu fliehen, weswegen es rund um diesen Wald auch Schilder gibt, auf denen steht Point of No Return. Das ist eine Idee, wo ich beim Trailer dachte, der sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ja. Diese Lichter von diesem Bunker und dieses sepiahafte Licht und dieser nebelige, schaurige Wald, und stellt sich heraus, aus meiner Sicht, das war auch schon das Beste. Ja. Dann gibt's ja eine ganze Menge Scheiße bei diesem Film. Ja. Also das ist ja wirklich richtig frech. Das ist ein, du würdest sagen, wahrscheinlich ein Fiebertraum, was da hinten passiert. Als mir zum einen, also dieser Film ist in den ersten 30 Minuten, sage ich mal, am besten. Aber auch da fängt schon an, dass quasi eine Regel der anderen Regel folgt, mit einem unglaublichen Tempo mir reingedrückt wird, was es wohl alles auf sich hat mit diesem Wald. Aber ich das gar nicht selbst erleben darf durch die Figuren. Nee. Diese merkwürdige Frau, die Anführerin ist, wo ich mich hier frage, was ist die? Woher kommt das? Warum scheint die mehr zu wissen als die anderen? Die beiden anderen Nebenfiguren wirken super ersetzbar, während ein so ein Junge auch irgendwie so voll aggressiv ist. Und ich mich frage, woher kommt das denn? Und ehe ich mich versehe, wird eigentlich dieser Grundcharakter des Kammerspiels, was ich am meisten mochte daran, komplett aufgelöst und dann noch mit einem so absurden Gedanken, was sich dahinter verbirgt, dass ich so dachte, ach nee, komm, das ist doch scheiße. Also da war ich dann so, zweite Hälfte des Films war ich richtig raus und habe dann gedacht, behalt mal für dich.
Weil der Spannungsaufbau aber nicht so wirklich funktioniert. Ich fand ganz seltsam viele Dinge, die hier gemacht wurden, die aber so ein typischer Shyamalan-Move sind. Also was ich jetzt definitiv sagen kann, ist, dass miese Dialoge schreiben offenbar eine genetisch veranlagte Sache ist. Denn also nicht nur, dass Shyamalan ja selber, also M. Night, schon keine Dialoge schreiben kann, aber hier finde ich die Krönung, nicht nur, dass sie ganz viel Scheiße erzählen und wie sie erzählen, sondern am Anfang, das habe ich noch gar nicht erlebt, gibt es Exposition Drops mit einem Vogel, weil Dakota Fanning hat nämlich einen Vogel, und zwar einen in einem Käfig. Da haben die sich einen Papagei geholt, wo ich dachte, so krass, das arme Tier muss die ganze Zeit im kleinsten Käfig der Welt vor sich hin vegetieren. Und mit dem redet sie. Und es gibt am Anfang so Situationen, da wird ihr Charakter kurz eingeführt, aber ohne so richtig, es werden so Bilder gezeigt, was sie so macht, ohne es zu vertiefen. Und der Kontext wird dann gegeben, indem sie dann am nächsten Tag zum Vogel kommt und sagt so, ja, guck mich nicht so an. Das mache ich halt so in meiner Freizeit. Und ich dachte so, wer redet mit seinem Vogel? So klar kann man, ne, ich rede auch ab und zu mit meinen Hunden, aber es ist jetzt nicht so.
Was ich an deinen Hochzeitstagen gemerkt habe.
Ja?
Na, Boi, wo ist Mama? Wo ist Mama? Komm, ich gehe jetzt zu Mama.
Ich rede übelst viel mit Boi und Flocke, ja, ja. Aber ich würde ja, jetzt nicht nach Hause kommen und sagen so.
Du verfällst auch in diese eigene Sprache. Na, wo ist denn die Boi?
Ja, aber was ich nicht mache, ist, dass ich nach Hause komme und sage, so, Boi, heute habe ich erstmal schön einen Podcast mit Robert Hofmann gemacht und dann habe ich einen Film gesehen, dem gebe ich 5 von 10 Sterne. Und dann guckt mich das Tier an. So. Und das fand ich, da dachte ich kurz so, wow, was ist das denn? Dakota Fanning spielt meiner Ansicht nach auch nicht dolle. Es gibt dann hinten raus, so merkst du so Momente, das fand ich sowieso alles relativ wirr. Erstmal werden diese Regeln eingeführt, aber recht schnell wieder gebrochen. Und du hast das Gefühl, die Konsequenzen für diese den Regelbruch, den gar nicht zu verstehen. Also weder sagen sie dir, okay, das hier ist die Regel und das passiert, wenn die Regel gebrochen wird, beziehungsweise es wird immer so angedeutet, aber wenn die Regeln dann gebrochen werden, passiert eigentlich gar nichts. So, und dann gibt es so Szenen, da laufen zwei Frauen.
Also ganz klar, ich will mal eine Regel nennen, kehr ihr niemals den Rücken zu. Mhm. Und in jeder zweiten Szene nachts steht jemand mindestens mal seitlich oder mit dem Rücken zu dieser Scheibe und ich dachte so, hä? Ja. Was denn das?
Und dann gibt es so Situationen, wo zwei Frauen dann durch den Wald laufen und dann deutet die eine auf die Pflanzen und sagt, oh, die Heilkraft dieser Pflanzen ist ganz speziell. Und ich dachte, das wird dann wahrscheinlich dieses typische Foreshadowing sein. Wollte mir das schon auf meine Checkliste abhaken. So, Foreshadowing machen sie auch. Und dann wird das aber nie wieder angesprochen. Und ich dachte, das ist ein ganz, ganz seltsames Drehbuch, was ja nun im Grunde einer Buchvorlage entnommen ist. Sie haben aber wohl ein paar Sachen verändert. Welche, weiß ich nicht. Aber ich kann sagen, das hier funktioniert wirklich nur auf der Ebene der Idee. Dass es diese Hütte gibt und diese Frage sich aufbaut, wer sind diese Watcher? Das stellt man sich 5 Minuten und dann will man es auch gar nicht mehr wissen. Und am Ende, wenn die Auflösung passiert, dann ist das so quatschig, dass es dann eigentlich schon wieder nicht mehr geil ist. Deswegen, der lohnt sich gar nicht, wurde der Presse auch gar nicht gezeigt, soweit ich weiß. Und es gab keine Pressevorführung, was ja immer ein gutes Zeichen ist. dementsprechend meiner Ansicht nach könnt ihr euch den sparen. Macht mir ein bisschen Angst, weil das hatte ich bei den Cinema Strikes Back Jungs im Podcast gehört. Die meinten so, eigentlich ist es doch absurd, dass die Tochter von M. Night Shyamalan exakt dasselbe macht wie er. Weil das hätte auch easy ein M. Night Shyamalan Film sein können, der jetzt mit Trap auch wieder sein eigenes Ding macht, kommt glaube ich im August. Und vor dem habe ich jetzt noch mehr Angst. Da sieht die Prämisse im Trailer ja schon beschissen aus. Das wird, glaube ich, ein schwieriges Jahr für die Shyamalans.
Echt, du findest Trap vom Trailer so schwach? Ich fand Trap nicht uninteressant.
Übel.
Ich fand das
die Idee ist doch total hanebüchen. Das ist dass die Polizei sagt, wir haben hier ein riesiges Konzert und wir haben einen Massenmörder, den wir fangen wollen und suchen uns eine Stelle aus, wo es unzählige Opfer geben könnte. Also der Collateral Damage ist ja gar nicht einzuschätzen und es macht hinten und vorne, macht das keinen Sinn. Also entweder der hat ja eine krasse Auflösung oder das ist einfach schon, das ist noch dümmer als Old.
Also andersrum. Ich mag Josh Hartnett.
Ja, das meinte meine Frau neulich auch, ja, als wir Operation Fortune wollte sie gucken. Ich
okay,
so,
hast du mir jetzt einen Grund geliefert, dass okay ist, oder hast du sie versucht runterzuziehen?
Ich will euch beide runterziehen, weil ihr mir bei Filmen, die scheiße sind, dann mit so Argumenten kommt wie, aber Josh Hartnett ist doch kein Snap.
Lass uns doch erstmal den Film abwarten. Weißt du, manchmal sind Filme viel besser als die Trailer, wie zum Beispiel bei, willst du wissen? Mhm. A Killer Romance.
A Hitman im Original, ne?
Hitman im Original. Ist der neue Richard Linklater-Film. Hast du den auf dem Schirm? Hast du von dem was mitbekommen?
Boyhood.
Von Killer Romance.
Ja, Hitman hatte ich, glaube ich, letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres drüber gesprochen, weil der letztes Jahr, ich glaube, der lief in Venedig und hat da, glaube ich, ich weiß nicht, ob er den Publikumspreis gewonnen hat, aber er wurde auf jeden Fall abgefeiert als einer der People-Pleaser des Jahres. Deswegen hatte ich den die ganze Zeit auf dem Schirm und dann hieß der hier plötzlich A Killer's Romance, nachdem wir neulich mit A Killer's Memory ja auch schon einen beschissen eingedeutschten Film bekommen haben. Das ist jetzt gerade voll das Ding wieder im deutschen Kino, oder?
Ja, du hast ja ganz oft, hat das nicht Steffen bei uns im Podcast gesagt, dass es oft so Legal Problems auch sind und nicht nur unbedingt ein Verständnisproblem, weil es vielleicht dann schon irgendwas mit Hitman gibt in Deutschland, Rechte gesichert.
Ja, Hitman ist ein Spiel, aber das ist es überall auf der Welt.
Ich weiß es nicht, wie die Namensgebungsrechte Lage ist. Aber ich sage dir mal Folgendes. Als ich einen Trailer sah, dachte ich, okay, vielleicht nicht uninteressant. Und Richard Linklater hat auch Filme gemacht wie School of Rock, den ich liebe, und hat sich bei Boyhood ja, glaube ich, 12 Jahre Zeit genommen, den zu drehen. Und diese Before Sunrise, Sunset, Midnight-Reihe, die viele Fans hat. Aber jetzt mal, hier ist die Geschichte, eine wahre Geschichte. Gary Johnson ist ein Philosophielehrer an der Universität und nebenbei arbeitet.
Ist eine wahre Geschichte.
Und auch das zweite Mal, dass sich Linklater an einem Artikel vom gleichen Journalisten orientiert, um eine Grundgeschichte für seinen Film zu haben. Und Gary Johnson ist Philosophielehrer an der Uni und arbeitet nebenbei bei der Polizei in New Orleans. Die wahre Geschichte war in Texas, aber wegen Steuergründen und Drehersparnissen haben sie das nach New Orleans verlegt. Arbeitet bei der Polizei eigentlich nur so als Techniktyp in so einem Van, muss aber in einem Auftrag einspringen und sich als Profikiller ausgeben, um jemanden zu überführen, der einen Mord in Auftrag gibt. Und darin findet er auf der einen Seite Interesse und die Kollegen sagen, ja, du machst das ganz gut, willst du es nicht öfter machen? Und was dann sehr witzig wird, ist, dass dieser Mann sich so sehr mit diesen Tätern oder mit diesen Auftraggebern beschäftigt bei Social Media, dass er versucht, jedes Mal einen neuen Charakter zu entwickeln, der dem begegnet. Mal im Anzug, mal als so Hillbilly, mal als Frau, mal mit Perücken. Und ich dachte so, okay, das ist ja irgendwie ein bisschen eine weirde Idee, vor allem wenn es wirklich passiert ist. Und dann trifft er auf eine Frau, die ist so verzweifelt aufgrund ihres gewalttätigen Ehemanns, dass die ihm so leid tut, dass daraus sich dann irgendwann eine Rom-Com trifft auf Thriller-Geschichte entwickelt. Und ich dachte so, was soll denn das für eine Kombination werden? Und Glenn Powell, sind wir mal ehrlich, der hat viele Nebenrollen gemacht. Für mich sieht der mal aus wie so ein Standard-Default-Character in einem Spiel mit 8-Pack, der gut aussieht, aber der sah ja schon in Top Gun Maverick 2 lediglich gut aus und wo die Lüge hinfällt, war das jetzt nur auch keine Glanzleistung, obwohl er noch mal besser war als Sidney Sweeney. Aber dass der einen Film trägt, ich habe es bezweifelt. Und ich sag dir was, David, der ist richtig gut. Ja. Glenn Powell bewirbt sich richtig für eine große Range. Der hat Spaß, sich zu verkleiden. Der hat zusammen mit Adria Ione, heißt der Gegenpart, die Madison spielt, in der zweiten Hälfte des Films eine so gute Chemie, was den Humor angeht. Der Film hat so viele Drehungen und Wendungen hinten raus, dass man normalerweise sagen würde, was für ein konstruierter Kram ist das denn? Aber die haben einen solchen Spaß und sind teilweise so drüber und beweisen in so Szenen, in denen ganz viel parallel passiert, ein richtig gutes Gespür. Wir haben in der Pressevorführung, ich würde sagen, durch die Bank weg, alle regelmäßig ziemlich laut gelacht.
Ja, ja.
Und das Ding ist ein Knaller. Und du, wie du gerade gesagt hast, in Venedig war das auch so, weil damals kam wohl genau parallel The Killer von David Fincher raus. Und man hatte quasi zwei Profi-Killer-Filme, die parallel gezeigt wurden. Und während bei The Killer alle meinten, ja, so richtig gut und sehr präzise, hat man aber bei A Killer Romance Standing Ovations gehabt, aber extrem viel Lachen, Szenenapplaus. Und ich muss sagen, das Ding ist sehr, sehr witzig und ein ganz skurriler Film, der einen Scheiß drauf gibt, wie Romcoms normalerweise funktionieren, obwohl er diese Pfade bedient. Und Richard Linklater macht so einen Film mit, ich habe mal ein bisschen recherchiert, irgendwo zwischen 8 und 11 Millionen Dollar Budget. Und das ist natürlich Knaller.
Ja.
Ja. Also macht richtig, richtig Spaß. Ich würde aber dennoch, ich habe an dich gedacht beim Gucken und dachte mir, ich kann mir auch vorstellen, dass du ihn gar nicht magst. Weil es ist schon ein sehr Breitband-Antibiotikum, was den Humor angeht, ehrlicherweise.
Breitband-Antibiotikum, schön.
Ja. Naja, du hast so einen sehr, sehr spitzen Humor. Du lässt, weißt du, dass man uns beide gleichzeitig lachen sieht bei einem Film, kommt eigentlich nicht vor. So.
Ja, ja, aber ich bin trotzdem gespannt, also weil der ja wirklich auf so einer breiten Ebene anzukommen scheint. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, was ich von dem Film erwarten kann, weil der Trailer in unterschiedliche Richtungen geht, aber es passt ja zu dem, was du sagst, dass es sehr konstruiert wirkt.
Ich will es einfach wirklich nicht spoilern. Die Idee bleibt eigentlich auch relativ klein, aber sie dreht und wendet sich dann einfach um ja so eine Frage, warum ist jetzt hier jemand gestorben und wer könnte daran schuld sein? Und was ist, wenn du dich dann auch noch verliebst in dieser Situation und jeder seinen Arsch retten will? Das ist so ein bisschen die Idee. Ich habe aber das letzte Mal so in der PV bei Game Night gelacht, wenn ich mich richtig erinnere.
Okay, Game Night fand ich aber auch richtig gut. Game Night ist...
Ja, und Willkommen bei den Griswolds. Das war auch wahnsinnig witzig, fand ich zumindest. Nicht.
Bei mir war Longshot noch eine meiner Lieblingskomödien der letzten Jahre. Ja. Okay, also habe ich die.
Also guck dir den an, aber 4. Juli ist noch ein bisschen
aber hin. Aber wenigstens nicht Netflix, weil der in den USA war der doch ein Netflix-Film, glaube ich, ne?
Netflix hat den für 20 Millionen weggekauft bei Venedig, in Venedig. Weswegen er dort ein Netflix-Film war, ist er bei uns aber nicht tatsächlich.
Cool. Also, dann bleiben wir doch mal bei Netflix, denn wenn die Amerikaner Hitman bekommen, beziehungsweise Killer's Romance, dann bekommen wir natürlich was Gleichwertiges, und zwar Im Wasser der Seine, beziehungsweise Under Paris. Xavier Gans, der letztes Jahr diesen Farang gemacht hat, hat sich seinen karatekickenden Hauptdarsteller direkt genommen und hat gesagt, komm, so ein Haifilm in Paris, das wäre doch mal was. Und zwar mit Ökobotschaft. Es ist nämlich hier so, dass die Vermüllung des Ozeans, dass das dafür sorgt, dass das Ökosystem sich quasi ja dreht und die Haie jetzt neuerdings auch im Süßwasser überleben können und irgendwie so ein Nester bauen unter Paris. Und es ist, also du hörst es schon, es ist wahrscheinlich nicht so großartig unterschiedlich zu dem, was sowas wie Sharknado und Co. machen würden.
Was mein Interesse weckt.
Was dein Interesse weckt. Also ich glaube, du solltest den gucken. Allerdings ist es kein Trash-Film. Das hat mich so ein bisschen verwirrt, weil
ja, nee, das ist immer scheiße, das ist immer blöd.
Echt ernst. Ich hatte im Vorfeld Vergleiche gelesen, wo Leute gesagt haben, ey, das ist ja wie Deep Blue Sea. Damals der mit Samuel L. Jackson. Und Deep Blue Sea hat sich auch ein bisschen ernster genommen, aber hatte schon so auch diese Spitzen, wie zum Beispiel die legendäre Szene, wo Samuel L. Jackson während seiner Rede weggesnackt wird, die natürlich dann so einen absurden Punkt setzt. Aber das hier gibt's hier nie. Es gibt Gewaltspitzen. Es ist auch diese ganze Ökonummer ist eigentlich, wie ich finde, eher erlogen. Und stattdessen, dass sie da wirklich eine Ökobotschaft mit reinpacken, ist es wirklich einfach nur so, dass sie sagen, wir brauchen irgendein modernes Setting. Und eigentlich nutzen wir das eher, um dann ganz viele Aktivisten, die sich für die Umwelt einsetzen, ganz brutal von dem Hai umbringen zu lassen. Und dadurch wirkt es fast wie so ein zynisches Abwatschen der Aktivisten und damit eigentlich dieser Klimabedenken. Und der Rest ist, CGI-Haie schwimmen in Paris rum und der, ja, Ende. Also das ist es dann eigentlich schon fast gewesen. Es ist ein lachhaft gespielter, also wirklich die Schauspielleistungen sind, das kann man sich kaum vorstellen, ein dilettantisch inszenierter Film, der nie funktioniert, der nie spaßig genug ist, der nie aber auch spannend genug ist. Obwohl ich mir denke, so was ist denn mit Xavi Gongs los? Also das erinnert mich so ein bisschen, als hätte jemand bei High Alarm auf Mallorca gesagt, Das können wir auch in der Seine oder jetzt demnächst dann in der Spree hier in Berlin oder was das noch für Städte oder in der Donau oder was auch immer. Das wäre ungefähr ähnlich cool. Es, die Logik macht sowieso nicht mit, aber es ist, ne, du brauchst's ja nicht, wenn du wenigstens trashig bist. Aber ist es hier nicht? Das ist einfach nur Shit. Also es ist einfach nur Schrott, den ich nicht verstanden habe. Und ich denke mir dann so, krass, es gibt am Anfang so eine Szene, wo ganz viel Müll auf dem Meer schwimmt und die Haie so, ne, damit soll erklärt werden, die Haie mögen keinen Müll oder so. Und ich dachte so, warum sind dann Haie immer in mülligen Filmen zu sehen, wenn sie eigentlich so eine Aversion dagegen haben? Also das ist wieder so ein Ding, habe ich gar nicht verstanden, warum da auch bei Netflix jemand sagt so, ey, wir wollen eigentlich sparen, ja, wir wollen, dass der Content besser wird, aber lass mal Under Paris finanzieren.
Was willst du machen? Das ist mit diesen Creature-Features, wo Leute Angst vor haben, wie Haien oder Spinnen, David, oder ja. Spinnen.
Ach ja, du hast ja Sting jetzt geguckt, ne? Wie fandst du den?
Immer wieder so ein Thema. Also, bei Sting fand ich, okay, ich fange mit dem Guten an. Ganz kurz, eine außerirdische Spinne, Spinnenei stürzt in einer kalten New Yorker Nacht in das Kinderzimmer einer 12-Jährigen, die ein bisschen in der Familie Probleme hat, weil ihr Stiefvater und ihre Mutter ein neues Baby haben. Und da fühlt sie sich ein bisschen verdrängt und nimmt sich dieser Spinne an. Als Haustier füttert die mit Kakerlaken und alle paar Stunden wird die aber doppelt so groß. Da könnte man skeptisch werden, aber man wird auch noch nicht skeptisch, als Haustiere verschwinden. Und irgendwann verschwinden ganze Nachbarn. Das ist Sting. Und erstmal das Gute, ich finde, der sieht gut aus. Die Effekte sehen...
Aber der ist so dunkel.
Lass mich doch kurz sagen, was ich gut finde. Die Effekte sehen wirklich gut aus bei diesem Film. Ich so dachte, aha, habe ich schon viel, viel Schlechteres gesehen. Ja. Und
zum Beispiel bei Lava Lantula.
Der ist super. Lava Lantula ja. Und Tulava Tulantula. Kennst du den Fortsetzung?
Genau, aber man kann nicht sagen, dass die Effekte gut sind bei Lava
Lantula. Das sind die inoffiziellen Police Academy Fortsetzungen, weil da so viele Police Academy Darsteller dabei sind. Ihr seht schon, ja. Ich freue mich nächste Woche auf Velocipastor total.
Ja, ich hatte den ja mal im Fantasy
ganz
Filmfest
kurz,
gesehen.
Ich wollte bei Sting ganz kurz sagen, was gar nicht geht, ist, das ist so ein Film, der verpuppt sich so als Horrorfilm und ich finde, finde ich ihn am Anfang auch gar nicht uninteressant, aber der drückt so ein ganz unnötiges Familiendrama rein und das wirklich zu 40%, was es nicht braucht. Das bremst den Film wahnsinnig aus.
Also es ist auch so eine Dramaschlacht, die gar nicht zu dem Ton passt. Also der Film eröffnet so mit einer eigentlich ganz spaßigen Sequenz und Charakteren, die so ein bisschen skurriler sind und diese ganze Prämisse mit der Spinne ist eigentlich, ja, auch da wie bei Under Paris, Trash, die funktionieren könnte, wenn man das dann mal für sich funktionieren lässt. Aber immer dann, wenn die Spinne kurz zugeschlagen hat, gibt's wieder eine Sequenz, wo die kleine Elfjährige durch die Gegend stampft und sagt, nein, ich will das jetzt nicht. Und dann schreien die sich da an und ich dachte so, boah, wie viel Raum das bekommt und wie viel Dramatik reingelegt wird in diese Familienzwistigkeiten, die mich übelst gestört haben. Also es war so wirklich richtig unerträglich. Und dann fand ich auch ehrlich gesagt so, bei uns war es ja so, im Fantasy Filmfest hat der vorher dann noch so eine Nachricht an das Publikum, der Regisseur wenden dürfen, meinte, es ist der gruseligste Spinnenfilm. Den wollte er machen. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht.
Fand ich auch nicht. Also ich fand den.
Guckt euch den Spinnenfilm an. Wie hieß der, den ich, Infested hieß der ja, beziehungsweise Würmen. Ja. Der kommt ja im November
hierher. Genau, es kommt noch was dieses Jahr. Also doll fand ich es wirklich nicht, kann man sich sparen. Was man sich aber nicht sparen kann, ist die unterschiedliche Meinung von David und mir zu dem Film der Woche.
So, alles steht Kopf?
Ja, alles steht Kopf 2.
Also Robert, ich habe gestern echt überlegt, ich mag ja den ersten Teil, um mal anzufangen.
Ja.
Und habe gestern echt überlegt, hat das mit der Hochzeit zu tun gehabt? Weil ich kam gestern so aus einem wunderschönen Wochenende dahin und habe mich da in diesen Animationsfilm gesetzt. Und ab Sekunde 1 dachte ich, ist das öde, ist das schlecht? Und bin dann relativ schnell, habe ich gesagt, so okay, nee, ich gehe. Das war gar nichts für mich und ich habe dich und Eve saß direkt neben mir und meinte, oh, ich finde den voll süß. Auch heute sind die ersten Social Media Embargos heute gefallen. Alle finden den fantastisch. ich habe echt überlegt, ob es damit zu tun hat, dass meine positiven Gefühle am Wochenende alle aufgebraucht wurden und ich dann nicht mehr konnte.
Ich denke mir, du hattest einfach wirklich keine Lust auf 10 Uhr Montagmorgen und willst eigentlich dieses schöne Gefühl zu Recht ja auch erstmal noch ein bisschen tragen und nicht gleich wieder in den Arbeitsrhythmus rein. Ja. Weil ich muss auch sagen, ich bin sehr skeptisch an Teil 2 ran, weil ich diese ganze Disney-Policy an Fortsetzungen und so nicht mag. Aber Mann, hat mir der gefallen. Ich habe am Anfang bei so vielen Alltagssituationen, weil Riley aus dem ersten Teil ist jetzt Teenagerin und die soll in ein Hockeycamp gehen und ihre besten Freundinnen fahren mit ihr dahin, als sie ihr eröffnen, hey, wir gehen wahrscheinlich an eine andere Highschool als du. Was für sie heißt, Verlustängste, wie gehe ich meinen Freundinnen um und suche ich mir vielleicht auch schon neue Freunde da, wo ich später sein werde. Und das, als die Pubertät kickt und sich in ihrem Kopf alles umbaut und die gewohnten Grundemotionen, die wir haben, ergänzt werden durch neue Emotionen, vielleicht auch deswegen manche Gefühle unterdrückt werden. Ich lese in letzter Zeit wahnsinnig viele Psychologiebücher, habe aber auch in der Familie direkt einen 12-jährigen Schwager und noch einen 14-jährigen Neffen von Gina, die mit dranhängen und gerade genau das durchmachen. Ich hatte die letztens beide hinten im Auto sitzen und die reden so, ey, was ist mit dem? Beide super intelligent eigentlich. Und manchmal höre ich die beiden, denk so, die Pubertät macht ungefähr 30 IQ-Punkte weniger dann. Die sitzen hinten und sagen so, ey, ist voll der NPC und guck mal, seine Frise ist Wasserrutsche. Und ich so, ich wusste nicht mal, dass Wasserrutsche eine Frisur ist. Wusstest du das? Also nee, es gibt ein so skurriles Vokabular.
Aber die Wahl zum Jugendwort des Jahres ist ja wieder begonnen. Von daher vielleicht.
Und mein Schwager, weißt du, der immer so super, so vor Pubertät immer so 1000 gelesen hat, guckt jetzt manchmal so und macht so mit so einem Augenzwinkern, sagt ja irgendwas so Kluges, so arrogant, so ein bisschen von oben herab und man merkt so ein bisschen, er will sich halt ausprobieren. Das ist so das komplette Grenzen ausloten. Und ich habe das bei Riley gestern so gut gesehen, wie dieses Zusammenspiel der Gefühle, wo das eine das andere übertrumpft und dann kommt das Nächste, was du sagst, nein, wir zeigen ihnen nicht unsere Gefühle, wir reagieren so. Und ich dachte so, genau so fühlt sich's doch auch immer noch im Kopf von vielen Erwachsenen an, die nicht zu sich finden und deswegen sich Sachen in Aggression münden oder in so einer Traurigkeit sich zu verstecken oder in diesem katastrophisierenden Denken, wo ich zum Beispiel Meister drin bin, sich 1000 Varianten auszudenken, wie es schief geht. Und ich habe mich so oft, mich oder Menschen in meinem Umfeld wiedererkannt und ich fand das so heilsam und in der ersten halben Stunde immer wieder sehr witzig und vor allem im Finale ist es ein so herzlicher und ich will nichts vorwegnehmen, aber vor allem liebevoller Film, der so ein Verständnis dafür schafft, dass wir eben echt alle eine Menge Gefühle in uns drin haben und egal, was in der Vergangenheit passiert ist, gibt es sicherlich auch eine Möglichkeit, wie wir damit umgehen. Und vor allem ist es ein Film, der schon bejaht, miteinander zu sprechen, statt irgendwie immer sein Ding zu machen oder sich durchzusetzen oder andere vom Kopf zu stoßen, aber nicht nur als generelle Aussage, sondern auch, wie man denn damit reagiert, wenn man mal Leute vor den Kopf stößt, dass man dann trotzdem aufeinander zugehen kann. Und ich fand es wieder schön, schöne kreative Ideen, wie unser Gehirn da strukturiert ist und gleichzeitig, wie wir in unserem sozialen Umfeld funktionieren und wie das in anderen Köpfen aussieht. Also für mich wurden Key-Elemente des ersten Teils genommen, die für mich funktioniert haben, transportiert und ergänzt um tolle kreative Ideen. Also wenn Fortsetzungen aus meiner Sicht kommen müssen, dann bitte so. Und damit bin ich ganz weit weg von dem, wie es für dich ging. Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich würde wirklich drauf tippen, dass wenn du den vielleicht in 3-4 Jahren nochmal zurückgelehnt guckst, das was anderes macht.
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also was mich sehr gestört hat, ist, dass ich fand das Opening sehr, sehr schwach. Das war so ein ganz plumper Versuch quasi aufzubauen, wo die Figuren jetzt gerade sind, ne? Und zurückerinnern, wer ist Riley, wer sind diese Standardgefühle, die beim ersten Mal ja schon dabei waren, die übrigens in diesem Teil bis auf Joy fast keine Bewandtnis bekommen, vielleicht noch Disgust. Die auch noch eine größere Rolle hat. Nach
Sadness aber eigentlich auch.
Ja, also kann natürlich sein, ich bin ja dann irgendwann nach einer Stunde gegangen. Ja,
deswegen sage ich das jetzt.
Spätestens, ich bin gegangen an den Punkt, als Anxiety ist ja dieses große Gefühl, was hier dann hinzukommt, gesprochen von Maya Hawke, der Tochter von Ethan Hawke, die den Job eigentlich ganz gut macht, aber die fand ich, das ist so ein klassisches Pixar-Ding oder klassisches Animationsding gewesen. Im zweiten Teil weißt du natürlich nicht mehr so richtig, was du tun sollst. Und sie haben natürlich eigentlich eine gute Basis mit den Gefühlen. Aber letzten Endes ist Anxiety eigentlich nichts anderes als der typische Disney-Bösewicht, der im ersten, im zweiten Teil alles so ein bisschen durcheinander wirft. Dann müssen sich die Sachen, die Gefühle zusammenfinden und dann am Ende ist alles Happy Life. Und das fand ich einfach uninspiriert. Ich weiß es nicht, Robert, ich kann es dir nicht sagen. Nichts hat bei mir funktioniert. Es gab so Momente, wo ich dachte, ja, eigentlich ja. Und das war da beim ersten Teil auch schon, ne, immer wenn so die Emotionen dann bei Riley auch durchkommen. Aber irgendwie, nee, wer weiß, vielleicht ist es so, wie du sagst, dass es in 3 Jahren nochmal anders ist. Aber Anxiety
ich fand den sehr
oder diese ganze neue Gefühlsgruppe fand ich öde. Und ich fand auch tragisch so, dass es einfach wieder nur das typische, es ist ein Bösewicht, es gibt da eine Szene und da bin ich gegangen. Da spricht Anxiety über so einen großen Bildschirm mit der kompletten inneren Gefühlswelt von Riley. Ne? So eine große Bildschirmübertragung und ich dachte, das habe ich doch in Megamind und in Wie sie alle heißen schon 1000 Mal gesehen. Warum kann Pixar eigentlich nur noch Fortsetzungen und warum sind die alle nach Schema F? Deswegen, nee, ich werde den einfach nicht bewerten. Ich werde da nicht drüber sprechen, außer jetzt hier. Ihr könnt ja auch reingehen, die Leute lieben den, muss mir ja nicht gefallen. Weil ich bin nicht, vielleicht sind auch alle positiven Gefühle, die ich hatte bei der Hochzeit, jetzt aus mir gesogen worden und ich finde jetzt alles, was mit Liebe oder so zu tun hat, ab sofort schlecht, Robert. Was
vielleicht,
dann?
Vielleicht magst du auch einfach den Film nicht und das ist auch völlig in Ordnung. Also
ist ja fertig. Passiert.
Das ist, davon wird die Welt nicht untergehen. Zum Glück. Zum Glück.
Ey, aber wenn die Welt jedes Mal untergehen würde, wenn ich einen Film schlecht finde, hätten wir ja, alle ein Problem, würde ich sagen.
Ja, das wollte ich gerade nicht hinten dranhängen.
Willst du noch über Bike Riders oder über Eric sprechen?
Ich glaube, also Maxton Hall nehme ich mal raus, weil ich glaube, da wird dir der wird dir das Gehirn schrumpfen, während ich drüber rede. Ist aber eine sehr beliebte deutsche Royal-Serie. Sagen wir mal für alle, die nach, wie heißt es denn, Bridgerton, so mal ein bisschen was in die Richtung brauchen. Guckt euch mal Maxton Hall an. Das ist wie so eine deutsche Variante davon eingestampft, aber weltweit richtig gut angekommen. Kriegt eine zweite Staffel. Ich könnte noch was über The Bike Riders sagen, wenn du noch Lust hast, wenn du noch magst.
Ja, mach das. Da freue ich mich ja auch schon.
Das ist der neue Jeff, da habe ich mich auch gefreut und für mich war es dann nix. Tatsächlich. Nichts? Leider.
Also gar nichts?
Nee, nicht gar nichts, aber wirklich enttäuschend. Das ist der neue Jeff Nichols-Film, der hat Midnight Special gemacht, der Take Shelter, der hat Matt gemacht, den ich gerne mochte. Beruht auf einem Bildband von einem Journalisten, der 1967 einen Motorradclub quasi interviewt hat und Fotos von denen gemacht hat. Mit 3 Oscar-Nominierten, Austin Butler, Tom Hardy, Michael Shannon, Jodie Comer ist noch dabei, wird die Geschichte erzählt von den Vandals, einem Motorbike-Club in der Nähe von Chicago, einem Fort in Illinois. Wir haben die so 60er, 70er Jahre und einem Typen namens Benny, der seinem Anführer Johnny loyal ergeben ist, während seine Freundin Kathy versucht quasi ihren Freund für sich zu gewinnen und dieser Club wird immer populärer und es entstehen immer mehr Ableger, die kaum noch zu kontrollieren sind und dann driftet das alles so in so eine Illegalität. Das klingt erstmal nicht uninteressant, weil Sons of Anarchy finde ich geil, ich liebe Mafia-Serien und wenn man das zusammentut, dann kann ja was Geiles bei rauskommen, wenn es dann auch wirklich um was geht. Und so ein bisschen würde ich sagen, dass The Bike Riders wie Goodfellas auf Motorrädern in halb so gut ist. Warum? Dieser Film ist voll von Gequatsche. Die reden die ganze Zeit nur, ja, dann machen wir das oder machen wir das oder nee oder und dann du hast auch immer so Tom Hardy, der so sein Marlon Brando channeln darf, weil der kommt auf diese Idee, diesen Club zu machen, als er Marlon Brando auch in einem Film sieht. Und im Grunde fragt er dann immer nur Knives or Fists. Das ist dann genau dieses, und da glaube ich, wirst du bei dem Film aussteigen, der ist nämlich voll toxischer Männlichkeit, wie ich finde. Der Film ist nämlich komplett, die sind eigentlich nur am Saufen, zusammen rumhängen, kommen dann auf scheiß Ideen und die werden nicht mal eingefangen, die scheiß Ideen. Dem fehlt die Brutalität, dem fehlt der Schmackes, diesem Film fehlt so ein bisschen diese Hierarchie und Ehrestruktur von diesen Clubs oder wie sie auch bei der Mafia stattfinden. Stattdessen sind es eigentlich, ich sag's ehrlich, zum größten Teil Assis, die nichts zu tun haben und deswegen auf Motorrädern sitzen. Und das finde ich so ein bisschen sehr, sehr schade an dem Film, weil ich finde, der hat sich in den Trailern auch immer verkauft als so ein Film, der so einem Gangstermilieu anzusiedeln ist und wo auch richtig was passieren würde. Mhm. Und ich meine, klar, Austin Butler, der sieht immer irgendwie, der bringt eine Aura mit und auch ein Tom Hardy, wenn er so da sitzt und die Kamera nur draufhältst, dann bringt er was mit und der Film ist richtig schön fotografiert, aber man merkt richtig die Dissonanz zwischen den schönen Bildern und der sehr langweiligen Geschichte und die 116 Minuten fühlen sich richtig lang an und es zeigt sich zum Beispiel, dass aus meiner Sicht die beste Szene ist, wie Michael Shannon, der so einen ganz verlodderten Typen spielt, so richtig runtergekommen an einem Lagerfeuer sitzt und im Suff quasi so viel darüber redet, warum er nicht zur Armee durfte, dass er anfängt, einem ganz doll leid zu tun und alles still werden. Und wenn das die beste Szene von so einem Film ist, der sehr viel anderes verspricht, dann ist das echt zu wenig. Der hat eine gute Ausstattung, der ist schön eingepackt, aber der hat eigentlich nicht viel Geschichte. Und das ist nicht, was ich erwartet habe. Ja, ich kam raus aus dem Film und Leute aus der Branche meinten auch zu mir so, naja, es gibt einen Grund, warum Motorrad-Biker-Filme ausgestorben sind. So. Und das fand ich schon krass. Ich glaube, also ich habe dem 5 Punkte gegeben. Es ist weit unter dem, was wie die meisten den finden. Ich habe mich richtig drauf gefreut und fand es dann wirklich schade, was ich bekommen habe.
Okay, ich bin trotzdem gespannt, muss ich sagen.
Mach mal. Also da sehe ich echt das Potenzial, dass du den viel besser findest als ich. Aber sei gewarnt, das ist ja kein Film, wo so richtig was passiert. Da kommt nicht einmal so ein Peak wie in Goodfellas, wenn da gefragt wird, funny how. So, weißt du, wo man so, so die richtige Spannung. Ich habe nie
es
das Gefühl,
nicht
hier geht so
Momente,
was.
Ja.
Ja, es ist, ja, es ist nicht, ist es einfach nicht aus meiner Sicht. Ja.
Da müssen wir noch so ein bisschen durch.
Wollen wir noch über Eric sprechen? Können wir auch machen, wenn du möchtest. Ist eine Miniserie auf Netflix mit Benedict Cumberbatch, der einen, der hat einen sehr reichen Immobilienmogul als Vater in New York City und hat selbst eine Kindersendung erfunden, die heißt Good Day Sunshine und hat ein Alkoholproblem. Und wir steigen an einen Punkt ein, wo er mit seiner Frau eigentlich sehr viel streitet und sein Sohn, wie heißt denn sein Sohn? Edgar. Sein Sohn Edgar auch das zu Hause mitkriegt und wirkt davon auch wie so genervt. Und Edgar ist vielleicht 9 oder 10 Jahre alt. Und wir haben die 80er Jahre in New York und der verschwindet auf einmal, der Sohn. Und alle Welt fragt sich, wo ist dieser Sohn hin? Und nach deckt sich eben dabei auch auf, dass aufgrund dieses Alkoholkonsums und vielleicht auch Drogenkonsums, der gar nicht in einem schönen Zuhause war, und der Vater selbst aber auch ziemlich schnell anfängt, sich seiner Arbeit zu widmen, statt nach seinem Sohn zu suchen. Und der hat bekommt diese Serie so einen sehr bitterten Drall rund um einen Mann, der versucht, eine Puppe namens Eric, daher der Titel, zu erschaffen, von der er glaubt, dass wenn er die im Fernsehen zeigt und der Sohn, die sieht, der Sohn wieder nach Hause kommt, während die Mutter ganz verzweifelt versucht, in Jung wiederzufinden und die Gesellschaft ihre ganz eigene Meinung sich bildet, während noch Themen wie AIDS, Homosexualität, Gentrifizierung mit reingestreut werden. Also alles in so einem Moloch New York 80er Jahre. Das ist Eric. Du hast 2 Folgen gesehen, 6 gibt's insgesamt.
Ich fand erschreckend, wie schlecht Benedict Cumberbatch spielt. Ich fand den überhaupt nicht gut. Ich fand, er spielt ja hier einen Puppenspieler und er funktioniert weder als Vater, er funktioniert aber auch nicht als Puppenspieler. Ich finde, dass er in diese ganze Welt, also in die ganze Erzählung nicht so richtig reinpasst. Also mir ist zwar bewusst, dass es geht ja hier dann um Alkoholismus und dass er so ein bisschen als jemand gezeichnet werden soll, der auch, ne, der so unstete Charaktereigenschaften hat, die immer wieder auch unterdrückt werden durch den Alkohol oder übermäßig rausgebracht werden. Aber ich finde, er findet nie eine klare Linie und das war für mich ein Problem. Immer wenn der zu sehen ist, ist die Serie schrecklich. Und immer wenn der Polizist zu sehen ist, denn hier geht's auch sehr viel und das hat mich ein bisschen überrascht, dass die Serie immer dann, wenn es geht um so einen ermittelnden Polizist, der auch so im schwulen Milieu in der Unterwelt auch so ein bisschen herumforscht, und wenn der zu sehen ist, dann hat mich das gepackt. Das mochte ich vom Schauspiel und das mochte ich vom Stil, aber da konkurrierten für mich so 2 Serien, weil Ende der ersten Folge passiert dann etwas, wo Kali und ich beide laut im selben Moment gesagt haben, oh nein, bitte nicht. Kannst du dir vorstellen, was es ist?
Ich weiß nicht mehr, was am Ende der ersten Folge passiert. Hat
es geht ja um Eric. Eric, der Name ist ja die.
Ach so,
Eric ist eine Figur, die vom Sohn gezeichnet wird. Und da kommt dann, ihr könnt es dem Poster vielleicht entnehmen, kommt dann so eine Ebene mit hinein, wo diese Figur dann in der Realität zu sehen ist. Und das ist so schlecht, also weil die Figur auch, also zumindest jetzt in den ersten Folgen, die wir gesehen haben, so gar keinen Einfluss auf irgendwas nimmt. Das ist nicht wirklich witzig, aber es findet keine Konversation zwischen den beiden statt. Und ich dachte so, boah, also dieser ganze Part mit Benedict Cumberbatch ist kaum zu ertragen. Die Mutter funktioniert als Schauspielerin zwar besser, aber als Mutter irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ich fand es einfach auch da leider wieder nicht glaubwürdig.
Also ich habe es durchgeschaut und war ehrlicherweise sehr gebunden und gebannt, und fand sie ziemlich, also ich habe dir 8 Punkte gegeben, sehr gut, die Serie. Mhm. Die ganze Geschichte mit dem Polizisten hast du gesagt, die finde ich auch sehr stark. Ich finde das um Benedict Cumberbatch erschreckend gut, ehrlicherweise.
Ja.
Ich will nicht zu tief blicken lassen, aber leider Gottes kann ich zu gut beschreiben, wie sich Menschen mit Alkoholproblemen verhalten und wie sehr sie vorgeben, Verantwortung zu übernehmen, während sie eigentlich die ganze Zeit abwesend sind. Und dass man das von außen verurteilen kann. Und ich hatte das Gefühl, da ist leider so viel drin von diesem unsympathischen und selbstbemitleidenden und Schuldumkehr. Und der Rest der Welt ist schuld an allem. Weil jede Szene, der Benedict Cumberbatch ist und sich wirklich daneben benimmt und man ihn vom Kopf stoßen könnte und aus seinem Leben, beschuldigt er auch immer alle anderen, dass sie so undankbar wären und dass er wie so ein Genie wäre. Und das ist eine so unangenehme Figur, die aber ganz tief drin so einen Kern von Liebe hat, der sich aber kaum freilegen lässt. Und ich glaube, Eric fungiert, und das ist ein gewagtes Experiment, diese Figur, als dieser Dämon, als also oft Leute, die Alkoholprobleme haben, haben ja selbst einen extrem krassen Selbsthass und tief drin können die sich selbst gar nicht leiden. Und das ist ungefähr diese Figur Eric auch im Laufe der Serie, die im Grunde nur mit Schimpfwörtern um sich schimpft und nochmal dich immer noch weiter runter macht. Ich finde das ein sehr schwer zugängliches, also kein einfach zugängliches Thema sicherlich. Ich fand es aber tatsächlich sehr überzeugend gespielt und deswegen auch so unangenehm mit anzugucken. Ich mag diesen 80er-Jahre-Look in New York City und ich glaube, Benedict Cumberbatch legt das genauso an mit Absicht. Es gibt zum Beispiel eine Szene, in der streitet er mit seiner Frau und während sie streiten und sie hat allen Alkohol aus der Wohnung entsorgt, läuft er rum und schaut in jedem Versteck nach, wo noch ein Schluck Wodka sein könnte oder Clara oder was auch immer, so ein klarer Alkohol. Und findet ihn, glaube ich, in der Spüle von der Toilette oder irgendwie sowas war das. Und da ist so viel Erschreckendes drin, dass ich dachte, ja, so ist es. So ist es halt, ne? Und vor allem diese Sucht wird ausgelebt und alle anderen beleidigt und jedes Mal darauf angesprochen wird es nur noch schlimmer, dass ich sagen muss, mich hat's gebannt und ich glaube, es ist näher an der Realität, als man es wahren will. Und ich wünsche auch niemandem, dass man das so erleben muss. Aber so habe ich gedacht, das ist wirklich tatsächlich sehr auf den Punkt.
Ja. Na gut.
Na gut.
Na gut.
Na gut.
Da will ich nichts zu sagen weiter.
Da haben wir heute ein bisschen was mal zusammengetragen und für euch als Service. Nochmal ganz kurz, Maxton Hall könnt ihr auf Amazon Prime schauen, Eric könnt ihr auf Netflix schauen, Bad Boys 4 läuft bereits im Kino und They See You ebenfalls. Alles steht Kopf ist gestern am Mittwoch gestartet in den Kinos, könnt ihr also auch ansehen. Mit The Bike Riders und Sting müsst ihr noch eine Woche warten, ehe der kommt und Killers Romance startet erst Anfang Juli, am 4. Juli in den Kinos und Davids Pariser High-Film könnt ihr auch auf Netflix anschauen. Nochmal als Service zusammengefasst, ja. Wo es was gibt. So.
Und Robert, ich habe noch als Abschied eine Frage. Hast du dir den Trailer von Alien Romulus angeguckt?
Ja, ich fand den von der Atmosphäre und so, das macht doch Bock, oder? Also ich bin ja nicht
mega.
So
mega. Ich habe zur Hälfte nicht hingeguckt, weil ich wollte, will nicht gespoilert werden, aber alles, was ich aus dem Augenwinkel gesehen habe, sieht fantastisch aus.
Warum hast du denn überhaupt einen Trailer gemacht, wenn du gar nichts sehen willst?
Weil ich auf der einen Seite, ich bin so neugierig und dachte so, ah, ich will wissen. Ne? Und du merkst ja durch den Ton, den du dann auch hörst so und die Sachen, wenn du mal hinguckst, merkst du so, oh ja, das ist genau das, was ich sehen will. Und die Stimmung trägt auf jeden Fall des Trailers schon. Aber bei einzelnen Szenen wollte ich nicht genau hingucken, weil ich dachte, ich will wirklich überrascht werden vom Film. Aber es ist generell keiner dieser Trailer, die alles verraten, muss man auch mal dazu sagen.
Ja, und das macht wirklich Bock, dass das eben mal gegeben ist, dass das nicht 3 Minuten und ich sehe so viel. Schauen wir, da wartet hoffentlich was Gutes auf uns. Nächste Woche gibt's für euch unter anderem Velocipastor. Ich kann es nicht aussprechen, ohne mich zu freuen. Vielleicht reden wir dann über Beetlejuice. Ich auf jeden Fall auch über den Beginn der zweiten Staffel von House of the Dragon. Ich freue mich so auf die erste Folge. Ich sehe die heute bei einem Event. Meine Frau ist schon ganz aus dem Häuschen. Wir lieben die erste Folge. Und dann gucken wir, was noch so übrig bleibt.
David hat ja vorgeschlagen. Glaube ich, ne?
Startet The Boys jetzt schon? Ich habe es mir irgendwo notiert.
Ich glaube, Freitag. Ich glaube, Freitag oder Donnerstag kommt The Boys.
The Boys, 13. Juni bis 18. Juli. Ah ja, dann 13. Ja. Du hast recht. Dann haben wir The Boys und David will auch nochmal zurückblicken auf das erste Kino-Halbjahr. Genau. Insofern haben wir ja einiges, worauf ihr euch nächste Woche freuen könnt. Bis dahin, vielen Dank fürs Reinhören bei uns. Macht's gut und viel Spaß beim Start der Fußball-EM, muss man ja auch mal sagen.
Ja, stimmt, hieß ja auch.
Alle 4 Jahre, Freitag geht los, haben wir gar nicht erwähnt. Fußball-EM, Olympia, Wimbledon, also auch was für David dabei, der ja Tennis liebt. Hast du mitbekommen, Zverev hat das Finale nicht gewonnen, French Open?
Ja, aber den mag ich nicht.
Aber
den finde ich nicht cool.
Okay, gut, das reden wir mal, wenn wir mehr Tennis als Thema haben drüber. Okay, dann macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ja, tschüss.